Heute haben wir zu Gast einen B2B-Champion und zwar Rainer Hemann, Vorstandsmitglied bei der Develop AG. Die Develop macht vor allem Dokumenten- und Wissensmanagement so richtig schlau und das mittlerweile mit über 1100 Mitarbeitenden. Schön, dass du wieder dabei bist. Viel Spaß. Rainer, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Erste Frage, meiner Meinung nach sehr passend. Was ist für dich Content?
Ja, super spannende Frage. Lange Zeit gab es ja eine Unterscheidung zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten Daten. Ich glaube, und dann wurde natürlich gesagt, alles das, was in Dokumenten ist, was in Texten ist, sind unstrukturierte Daten und alles das, was in klassischen Tabellen, in Datenbanken ist, sind strukturierte Daten. Aus heutiger Sicht würde ich das ein bisschen anders umschreiben. Ich denke, es gibt natürlich sprachliche Daten, die eben in textueller Form gespeichert werden und das typischerweise eben in Dokumenten und Dateien. Mhm. Und das ist genau der Part und der Fokus von Daten, mit denen wir uns spezialisiert beschäftigen, weil eben gerade im Kontext von GenAI es so ist, dass Transformer eben als Basis natürlich sprachliche Daten benötigen, wo ein direkter Bezug zwischen den Wörtern und dem Wissen da ist. Und ja, für uns ist das eine Situation eigentlich nach vielen, vielen Jahren, wo es eher darum ging, wie organisiere ich eigentlich Wissen und Dokumente, jetzt eine Situation zu haben, die Basis für GenAI und für die Modelle zu stellen, ist eine super spannende Entwicklung, die wir die letzten 2 Jahre schon feststellen und begleiten können als Unternehmen. Und insofern ist die Frage, was ist Content Management, Dokumentenmanagement? Der Begriff des Dokuments hat ja auch gerade eine neue positive Bedeutung, weil eben klar ist, dass es eben etwas ist, was inhaltlich wichtig ist, weil es ist ein Vertrag, den wir miteinander schließen, es ist eine Beauftragung, eine Rechnung, es ist ein Konzept, es sind Projektinformationen, es sind Informationen zu irgendwelchen Anliegen, die da sind, die eben für sich stehend als Information lesbar und interpretierbar sind. Und das ist der große Unterschied zu den strukturierten Daten, wo ich eben eine Situation habe, dass ich, wenn ich nicht noch zusätzliche Informationen habe, ich oft mit den einzelnen Daten nichts anfangen kann. Und das macht es spannend, weil dadurch kommt dieses integrierende, übergreifende zum Tragen im Content und in den Dokumenten, weil ich eben in der Lage bin, diese Informationen an andere Akteure zu übertragen und die können damit unmittelbar auch was anfangen. Und das ist eigentlich auch völlig egal, ob das jetzt, sage ich mal, in Form von einer XML-Datei jetzt bei der E-Rechnung gespeichert ist oder in Form eines klassischen Dokuments, eines klassischen Excel-Sheets, was auch immer. Das ist dafür unerheblich. Sondern spannend ist eben, wie wir Menschen, angefangen mit der Sprache, dann mit der Schrift, Mechanismen entwickelt haben, um Informationen in einer bestimmten Art und Weise aufzubereiten und dann für andere wieder verfügbar zu machen. Und da spielt bis heute die Sprache und die Schrift eine ganz, ganz zentrale Rolle, wie unsere Gesellschaft funktioniert, unser Zusammenleben funktioniert. Und das ist genau das, wo wir als Develop uns darauf spezialisiert haben, diese Form von Daten in Form von natürlich sprachlichen, textuell gespeicherten Daten zu organisieren, klassischerweise in Organisationen und die Prozesse, die, wir sprechen immer, dokumentenzentrisch sind, dann eben auch optimal abzubilden und auch zu automatisieren. Das ist der Fokus, wo wir als Unternehmen herkommen.
Ja, und das ist interessant, dass du bei Content eben gar nicht an Social Media etc. hier denkst, weil das ist nicht das, was ihr mit, du hast ja gesagt, Develop macht, wenn du sagst wir, ne?
Ja, tatsächlich.
Also Content, wenn wir das jetzt hören in unserem Kosmos, dann ist das immer, okay, geht's um öffentliche Social Media Plattformen, geht's um Podcasts, das ist Content. Aber für dich unstrukturierte Daten, Dokumente, ja, du hast ja Verträge erwähnt zum Beispiel.
Ja.
Das ist das, worüber wir uns heute vor allem unterhalten, wie man das intelligent macht, wie man mit diesen Dingen automatisiert und möglichst schlau umgeht.
Allerdings, genau.
Seit 2009 ist Rainer Hemann bei der Develop AG. Erst als Mastermind hinter dem Product Management, wo er die Weichen für innovative Meilensteine stellte. 2016 übernahm er dann das Ruder in der Entwicklung und wurde 2 Jahre später als CTO zum Technologiekapitän und wurde schließlich 2021 in den Vorstand berufen. Klingt nach einem klassischen IT-Werdegang? Na, nicht ganz. Rainer ist eigentlich Diplompsychologe, steckt aber schon seit seiner Jugend in einer intensiven Beziehung mit Statistik und Programmierung. Mit Stationen in der Managementberatung, Führungsrollen und als strategischer Produktmanager Manager bei einem ERP-Software-Hersteller, hat er sich ein breites Know-how rund um Produktionsinnovation, Technologietrends und Leadership aufgebaut. Was ihn besonders auszeichnet? Seine Nähe zu den Menschen, die mit Technologie arbeiten. Als Initiator der Develop User Group und treibende Kraft auf Kunden- und Partnerveranstaltungen weiß Rainer genau, worauf es ankommt. Kundenzentrierung in der Entwicklung, agile und inspirierende Unternehmenskultur und eine große Portion Leidenschaft für Innovationen, die wirklich einen Unterschied machen.
Natürlich organisieren und speichern wir auch. Wir haben zum Beispiel viele Fußballvereine als Kunden. Da sind auch Spielervideos, die als Informationsobjekte in unserem System gespeichert werden. Aber es ist immer ja die Frage, was ist der Kern und was ist der Randbereich? Und der Kern dessen, was wir tun, dreht sich rund um das Thema Dokumente als Träger von Informationen und als Basis für Wissen in der Unternehmenswelt und in der Vernetzung auch von Unternehmen.
Okay. Ist ein Riesenfeld, springen wir gleich rein, aber auch ein bisschen zu dir vorher nochmal ganz kurz einmal im Abriss nochmal zu verstehen, wie du diesen Weg geschafft hast, weil auch hier hören viele zu, die auch weiterkommen wollen in ihrer Karriere. Wir haben hier nicht nur Menschen, die schon Unternehmen führen oder gegründet haben, sondern auch in der Karriere weiterkommen wollen. Und du bist Psychologe in der Ausbildung gewesen und bist einen sehr technischen Weg gegangen, warst CTO und jetzt Vorstand. Was waren da die Meilensteine, mal so richtig auch, vielleicht persönlich, wenn du magst?
Ja, also mein ursprünglicher Weg ist natürlich auch der eines Gründers gewesen. Ich denke, so in der Retrospektive ist es typisch, eigentlich nach dem Studium war ich in der Unternehmensberatung und das Internet ging los. Und ich habe auch zweimal versucht, selbst als Gründer aktiv zu werden. Das erste war ein B2C-Geschäft im Kontext von Versteigerungsplattformen. War damals ein großer Trend in Deutschland, der dann mit den Samwer-Brüdern, mit Alando und eBay halt aufgeräumt worden ist als Markt. Dennoch habe ich einen zweiten Anlauf damals auch genommen, wieder auch im B2C-Bereich. Interessanterweise da schon natürlich sprachlich ging es darum, Assistenten, heute würde man sagen, Agenten zu bauen oder einen Chatbot zu bauen. Zu dem Zeitpunkt, wo zeitgleich das mobile Internet erstmals überhaupt netztechnisch unterstützt wurde, zur Jahrtausendwende. Und das ist ein Thema, was mich natürlich auch bis heute begleitet hat, eben zu überlegen, wie funktioniert Konversation im Kontext von Business und auch im Kontext von IT. Und damit habe ich auch meine Wurzeln, denke ich, bis heute vor dem Hintergrund der Psychologie, immer auch als jemand, der natürlich hoch interessiert daran war, welche Technologien entstehen, welche Trends entstehen und der sich auch nicht davor scheut, selbst zu coden und auch im Kern verstehen zu wollen, welche Konzepte und welche Prinzipien stecken dahinter.
Mhm. Und wann hast du das gelernt, also das Coden jetzt konkret?
Mit 13 schon, also noch zu Schulzeiten. Diese klassische Story, Commodore 64, in Basic Listings gemacht, damals auch schon grafische Entwicklung gemacht mit Sprites. Die ganz alten Generationen werden das noch kennen. Dann habe ich Turbo Pascal gelernt in der Schule und sehr datenbankzentrisch eigentlich auch während meines Studiums, viel mit Stochastik. Eben für viele Mitkommilitonen war ich der Experte eben dafür, wie mache ich Auswertung, wie mache ich statistische Verfahren und wie kann ich das Ganze dann eben auch in Form von Untersuchungen abbilden. Insofern hat mich das immer begleitet und gleichzeitig finde ich eben spannend, was sind Menschen, was sind auch Systeme von Menschen, die sich in Form von Organisationen bilden, mit Menschen bilden und das hat mich bis heute fasziniert und auch begleitet.
Mhm. Aber du hast damals nicht jetzt eine Statistikberatung gegründet oder überlegt, weil ich frage deshalb, wir hatten schon einige hier zu Gast, die waren dann auch die Experten zum Beispiel im Studium oder vielleicht auch darüber hinaus in der Promotion und haben das dann als Service angeboten, so auf Freelancer-Basis zum Beispiel, woraus dann auch tatsächlich große Unternehmen entstanden sind, muss man auch dazu sagen heute, die man kennt. Ja. Das war aber bei dir nicht so, dass du sagst, ach, das mache ich jetzt, ich weiß nicht, was hast du da gemacht, war das SPSS oder was
war das? Ja, genau, das war klassisch SPSS. Ja. Wir haben mit Foxray, mit Access damals in den Datenbanken einfach gearbeitet. Ist schon viele Jahre her sozusagen, aber sind so die Themenstellungen, die halt damals da waren. Für mich selbst war spannender, wie kann ich Unternehmen weiterentwickeln? Und ich hatte die Chance, damals sehr früh, direkt nach dem Studium in einer Unternehmensberatung anzufangen, die sehr renommierte Kunden hatten. Und bin dann mit 27 in die Rolle gekommen, am Institut für Systemische Beratung, sowohl in der Beratung von SAP oder auch anderen Softwareunternehmen einzusteigen. Aber was für mich sehr prägend war, war, dass ich eben auch dann schon mit 27 den Auftrag bekommen habe, das Wissensmanagement in der Fraunhofer Gesellschaft einzuführen. Man kennt es in Deutschland, es gibt Max Planck, die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer Gesellschaft für angewandte Wissenschaft als Pendant. Und ja, das war mit 27 Jahren schon beeindruckend. Ich habe 500.000 Budget gekriegt. Musste mir dann meinen ersten Anzug kaufen, um das Ganze vom Vorstand freigegeben zu bekommen. Und es drehte sich damals eben schon um die Fragestellung, wie funktioniert Wissensmanagement? Weil die deutsche Wissenschaft ist ja organisiert in unterschiedliche Forschungsinstitute. Und es ging damals schon darum, wie können wir stärker institutsübergreifend davon profitieren, Synergien entwickeln und Wissen organisieren. Und das ist ein Thema, was mich dann eben auch direkt nach dem Studium halt begleitet hat. Wie funktioniert die Weiterentwicklung von Organisationen? Wie werden Prozesse verbessert? Wie werden Synergien gehoben? Und aus dem heraus sind dann zwei Ansätze damals entstanden. Zum einen haben wir, das war so der Zeitpunkt, wo ja noch 97, 98 ist sehr viel darum ging, Yellow Pages zu digitalisieren. Auch damals die Ansätze von Elon Musk, der ja auch Yellow Pages als erstes Startup hatte. Das haben wir als corporate internes Thema für die Fraunhofer Gesellschaft eingeführt. Das waren damals die grünen Seiten 1997, 98, wo jede Wissenschaftlerin sich eintragen konnte mit den Profilen und wo wir dann systemseitig belohnt haben, wenn institutsübergreifend gemeinsame Projekte gemacht wurden, um dann eben auch nochmal das finanziell halt voranzutreiben. Das war die eine Seite, wo es schon ist ja auch spannend, dass eben Xing-Crossings hat ja auch seine Wurzeln in Münster, wo dann ja auch wieder diese Ansätze, die sonst eigentlich eher auf Unternehmensebene waren, eben auf Personenebene gezogen werden mit dem Vernetzen. Und das war so damals die eine Seite der Erkenntnisse. Das fing an mit einer Studie, dann eben mit einem Beratungsprojekt. Und auf der anderen Seite haben wir auch direkt erkannt, dass das nicht die Lösung ist, die sämtliche Menschen anspricht, sondern es war genauso wichtig, auch Events zu organisieren, wo sich Leute kennenlernen, wo Leute was erfahren und wo Wissen ausgetauscht wird. Und das finde ich halt spannend in dem Kontext, wo ich hier und heute bin. Wenn sich's um Events dreht, wie die Data Unplugged, dann ist das eben genauso wichtig wie das Wissen, was jetzt eben asynchron über Recherchen, über Bots, über was auch immer verfügbar gemacht wird, dass Menschen in den persönlichen Kontakt, in den persönlichen Austausch kommen. Das wird es nach meiner Prognose immer geben und das ist ganz zentral und wichtig, weil das sind besondere Events, die prägend sind, die helfen, jemandem Anregungen zu geben und dann halt auch Dinge zu hinterfragen und auch mal neue Richtungen einzuschlagen. Und da bin ich selbst bis heute ein großer Freund von, sich einerseits mit Wissen zu beschäftigen, was vielleicht in Büchern geschrieben ist, und andererseits eben aber auch Events zu besuchen und dort über Eindrücke, über das Netzwerken halt auf Ideen zu kommen, was neu ist, was ein Trend ist, wo sich die Dinge hin entwickeln.
Ja, das sehen wir natürlich genauso und wir freuen uns, dass wir gemeinsam dann auf der Data Unplugged auch sind, ihr da seid und wir das veranstalten dürfen. Gar keine Frage. Und prägen hast du mehrfach gerade erwähnt. Du hast die Develop geprägt. Das kann man einmal so sagen.
Ja, das ist sicherlich
maßgeblich geprägt. Und das wollen wir auch nochmal kurz verstehen. Was hast du eigentlich in diesen Jahren vorangetrieben und inwiefern geprägt, die Develop?
Ja, gerne. Also es war so, dass ich eben, nachdem ja meine beiden B2C-Startups dann eben doch nicht so erfolgreich waren, weil es ist auch vieles eine Frage des Timings, muss ich im Nachhinein sagen, und mobile Assistenzsysteme, wenn das mobile Internet dann aber minutenbasiert ist und man nur eine 9-Tasten-Tastatur hat, um irgendwelche Fragen zu stellen, passten einfach nicht vom Timing her. Da bin ich eben den Weg gegangen halt in Richtung B2B-Software, ganz klassisch mit einer Unternehmenskarriere im Produktmanagement, habe erst bei einem ERP-Softwarehersteller gearbeitet und bin dann zu Develop gewechselt. Und in dem Kontext von Beratung und Produktmanagement ging es mir immer darum zu gucken, wie entwickeln sich Produkte weiter, wie gestalte ich die Adaption von Trends in Produkten, um die Story, die ich als Kunde aber mit dem Produkt habe, zu einer positiven Evolution auch zu gestalten. Und das ist das, was mich vielleicht ausgemacht hat und was aber auch Develop als Unternehmen ausmacht, dass wir ein Softwarehersteller durch und durch sind. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die bei uns Software entwickeln und alles Unterstützende dafür tun, dass eben Softwareprodukte skalierend auch entstehen. Und in dem Kontext hatte ich den Job, immer wieder zu gucken, wie erneuern wir uns und wie adaptieren wir wichtige Trends. Und wir haben, das mag auch Glück und Zufall gewesen sein, eben die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt dann getan. Wir haben schon 2013 angefangen, die Software in lauter Microservices zu schneiden und ab 2014 sehr konsequent zu sagen, es gibt nur noch HTML5 als Technologie für die User-Interaktion und hatten damit extrem wichtige Voraussetzungen, um das Unternehmen ab 2016 zu einem Software-as-a-Service-Anbieter schnell und einfach zu transformieren. Mhm. Gleichzeitig allerdings auch den Weg zu gehen, unsere bestehenden Kunden eben auch weiterhin wahlweise mit Eigeninstallation, mit dem On-Premises-Betrieb zu bedienen. Dafür bin ich auch teilweise schräg beäugt worden, dass ich eben nicht das Pattern, was jetzt Microsoft oder andere zu dem Zeitpunkt hatten, dass nur noch Cloud-only der Weg ist, als richtig empfand, was dann die Konsequenz war für viele Unternehmen, eben auch die Technologie einmal wieder komplett neu zu bauen, sondern dadurch, dass wir schon in Microservices gedacht haben, konnten wir den Weg gehen und konnten schrittweise einzelne Services erneuern, die Technologie überarbeiten, um so optimal als Software-as-a-Service-Anbieter aufgestellt zu sein, aber bis heute auch wahlweise auf Basis des gleichen Quellcodes die Software eben für den Eigenbetrieb, für den On-Premise-Betrieb liefern zu können. Und das war im Nachhinein halt ein wichtiger USP, für den wir auch entsprechend international ausgezeichnet worden sind, als erster Anbieter, der Software-as-a-Service buchbare Unternehmenssoftware rund um das Organisieren von Dokumenten, rund um das Automatisieren von dokumentenbezogenen Geschäftsprozessen, Skalieren von kleinen Unternehmen bis zu sehr großen Unternehmen, eben ja direkt buchbar als Mehrmandantenlösung Multitenancy zur Verfügung gestellt hat. Und das war sicherlich sehr prägend, dann auch in unterschiedlichen Situationen immer wieder auch Richtungsentscheidungen fällen zu können. Und da ist es mir persönlich eben immer wichtig, völlig unvoreingenommen Eindrücke einzusammeln, zu hören, deswegen der Begriff prägen, sich eben wirklich auch darauf einzulassen, vom Kunden herzukommen. Ich habe die User Group ursprünglich mal ins Leben gerufen, viel mit den Kunden direkt auch gesprochen, wo die wirklichen Bedürfnisse, wo die Schmerzen liegen. Und bis heute bin ich persönlich auch davon überzeugt, dass wenn man gut zuhört und Dinge halt für sich verarbeitet, auch von den Kolleginnen und Kollegen, von den Mitarbeitenden Ideen, Feedbacks aufnimmt, dann kann halt etwas entstehen, was ja auch über das Persönliche weit hinausgeht. Und das hat mich auch geprägt, immer wieder aus der Belegschaft von den Kolleginnen und Kollegen gute Ideen, gute Anregungen und gute Ansätze, wie man es auch machen kann, aufzunehmen. Mhm. Und ja, das hat sicherlich viele Jahre das geprägt, was ich gemacht habe, bis hin zuletzt eben zu der spannenden Transformation in nicht nur in Richtung Software as a Service, sondern dann eben auch in Richtung der Adaption von GenAI.
Ja, was dann eben jetzt gerade besonders heiß ist natürlich. Gar keine Frage, das heißt, wir verstehen Timing, Themen, Ambition und das ist sicherlich da und auch der Wille, Verantwortung zu übernehmen, weil du hast ja eben schon gesagt, 500.000 mit 27 Budget ist ja auch nicht mal eben so. Herangetragen und auch übernommen und auch erfolgreich, hoffe ich, abgeschlossen. Ja. doch. Hätten wir wahrscheinlich dort vielleicht schon einen anderen Weg gefunden, wahrscheinlich. Ne? Nee, und das war etwas, was du dann wahrscheinlich bis heute, jetzt als Vorstand sowieso, aber auch vorher schon ganz stark auf die Straße gebracht hast.
Absolut.
Ne? Verantwortung übernehmen, wir reden über eine Dekade. Auch Transformation, also wir reden über Veränderung auch von Develop intern. Also du hast ja gerade schon beschrieben, was alles da war und wo du auch teilweise gegen Widerstände ganz klar vorgehen musstest, dort die Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Das ist das, was wir hier feststellen können.
Ja, also ich scheue mich nicht vor der Verantwortung und ich sehe einfach die große Chance, in der Führungsrolle, in der Verantwortungsrolle gestalten zu können. Und wie gerade halt auch schon dargestellt, eben auch nicht alleine zu gestalten, aber letzten Endes eben die Person sein zu können, die halt hilft, die notwendigen Veränderungen und Entwicklungen halt auch erfolgreich voranzubringen und ja, auch Inspirationen eben setzen kann, damit das sich vollzieht. Und ich habe bei Develop a Journey begleitet vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, waren wir gut 200 Mitarbeitende. Wir sind dank der, sage ich mal, guten technologischen Entwicklungen, aber auch dank unserer Vermarktungserfolge und unseres Partnerökosystems, bei dem wir ja sehr stark davon leben, eben nicht nur selbst zu vermarkten und einzuführen, sondern das auch über Partner zu machen oder auch die Software über Partner zu veredeln, sind wir eben dann gewachsen auf 1100 Mitarbeitende im letzten Jahr als nächste, sage ich mal, Schwelle und Grenze, die wir überschritten haben, und sind damit eben sowohl der größte Softwarehersteller hier in der Region im Münsterland, aber auch der größte europäische Hersteller rund um das Thema Dokumentenmanagement, Automatisierung von dokumentenbezogenen Geschäftsprozessen, sind damit sicherlich, obwohl wir gar nicht so bekannt sind, dennoch für das Thema europäische Souveränität, Softwarehersteller aus Europa, auch ein wichtiger Player, den man vielleicht eben ja an vielen Stellen auch geschuldet der, sag ich mal, Bescheidenheit, die hier in der Region halt auch da ist, sind wir gar nicht so bekannt dafür, dass das der Fall ist. Aber wir haben uns eben in diesem Zeitraum eben so entwickelt, dass wir dort eben zu dem größten Player sind. Ja.
Auf europäischem Parkett. So, ja. Das muss man, also das, die Größenordnung, der Impact, der ist halt wirklich enorm. Gar keine Frage. Und ihr habt es wirklich geschafft, auch die möglichen Gefahren, Disruptionen komplett aufzusaugen und zu nutzen. Also gerade KI, wenn ich mir das einmal vorstelle, Dokumente, der Impact ist ja enorm. Also weg von, wir haben Dokumente, die müssen irgendwie eingescannt, digitalisiert, mit OCR, irgendwie schlau gemacht werden oder bearbeitbar gemacht werden, hinzu jetzt mit GenAI werden ja Dokumente erstellt. Also ein ganz anderes Universum, da erfolgreich reinzugehen, auch wirklich frühzeitig da richtig zu investieren, den Mut zu haben, das zu einem Kernthema zu machen, muss man erstmal hinbekommen.
Ich denk,
sonst wäre das Wachstum auch schnell vorbei.
Ja, klar. Aber das ist, denke ich, typisch Develop. Also diese Bereitschaft, wichtige technologische Trends schnell kennenzulernen, zu adaptieren und dann eben für die Kunden auch nutzbar zu machen. Das macht uns als Unternehmen aus. Das ist die Kultur und das ist natürlich auch geprägt von der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist ja im Privatbesitz bis heute. Und ich denke, das schafft auch diese Möglichkeit, sich intensiv mit neuen Themen, mit technologischer Entwicklung auseinanderzusetzen. Das ist, denke ich, auch davon abhängig, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist das System. Und diese Stabilität und Kontinuität bei gleichzeitig hoher Innovation Stärke ist genau das, was Develop als Unternehmen auch ausmacht.
Mhm. Kannst du uns mal ganz konkrete Beispiele geben? Wir haben jetzt so ein Bild, wir wissen ja, worum es geht, du hast ja eingangs schon gesagt, Content, Dokumente, unstrukturierte Daten. So ganz mal konkret, wo wird das eingesetzt? Oder nicht das, ihr habt ja viele Lösungen, ja. Produkte. Ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen, wir reden ja nicht über eine Lösung. Aber kannst du uns da mal ganz konkrete Beispiele geben?
Also erst mal vorab, das Spannende ist, wir sind in jeder Branche. Das finde ich persönlich auch super spannend, eben an einem Tag etwas aus der Versicherungsbranche zu erleben. Im Versicherungskontext geht es natürlich darum, dass dokumentenzentrische Prozesse rund um die Vertragsanbahnung da sind, aber auch rund um die Fallbearbeitung, wo typischerweise wir zum Einsatz kommen als Dokumentenmanagement, wo die Informationen in Vorgängen gebündelt werden. Wir sprechen hier von digitalen Akten. Und dann eben die Prozesse auch gesteuert werden hin zur Fallbearbeitung, wo es immer auch darum geht zu gucken, wie kann ich über Automatisierung diese Prozesse unterstützen und erleichtern. Und das lässt sich übertragen auf jede Branche. Also wenn es jetzt eine Hochschule ist, wo wir auch extrem gut vertreten sind, dann ist so der Klassiker, ich kann mich ja schon seit vielen, vielen Jahren online bewerben bei einer Hochschule, wenn ich studieren möchte. Aber die Prozesse, die dahinter liegen, also die Bewerbungen zu bearbeiten, die sind lange Jahre nicht digitalisiert gewesen. Da sind dann eben die Unterlagen irgendwo ins Filesystem geschmissen worden. Und dann haben Leute einzeln organisiert, versucht halt, die Unterlagen zu prüfen und zu entscheiden, wer kann jetzt hier studieren, wer kriegt eine Zusage und wer nicht. Und das ist typisch das, was wir machen. Ist auch egal, ob es jetzt eine Kommune ist, ob es jetzt ein mittelständisches Unternehmen ist, ob es ein großer Konzern ist. Es geht immer darum, die Durchgängigkeit in den Prozessen ohne die Medienbrüche, wo Leute manuell irgendetwas übertragen müssen, etwas manuell erfassen müssen, aufzuheben und diese Durchgängigkeit zu gewährleisten. Und ein durchgängiger Bewerbungsprozess, beispielsweise jetzt im Studium, besteht eben darin, dass all diese Informationen digital gespeichert werden, dass die möglichst automatisiert ausgelesen werden, dass die Prozesse gesteuert werden und dass so eine hohe Effizienzsteigerung da ist in der Bearbeitung, weil eben eine durchgängige Digitalisierung da ist. Das machen wir mit hunderten Hochschulen, das machen wir mit
hunderten Hochschulen.
Ja, okay. Das machen wir mit hunderten
Kommunen. Also wenn man sich jetzt bewirbt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwie über einen Develop-Server läuft.
Ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das Gleiche ist bei den Kommunen der Fall. Wobei man schon sagen muss, von unserer Kundenklientel her, macht natürlich von der Anzahl her, wie wir auf über 14.000 Kunden kommen, macht natürlich der klassische deutschsprachige Mittelstand, sage ich mal, schon einen ganz, ganz wesentlichen und zentralen Part aus. Also wenn wir hier irgendwelche, sind wir hier gerade in Münster, da haben wir ja typischerweise auch die Autoteil, das Autoteil-Business Münster und Osnabrück, wo ich ja herkomme, auch als die großen Hochburgen, sage ich mal, für Ersatzteile rund um Autos, ist ein typisches Umfeld, wo wir eben bei diesem größeren Mittelstand tätig sind, rund um die kaufmännischen Prozesse, ob es jetzt ein Händler ist, wie in dem Fall, oder ein Hersteller, die klassischen Mittelständler, die jetzt mögen es LKW-Anhänger oder irgendwelche Maschinen herstellen, irgendwelche kleineren Bauteile. Dort haben wir Tausende von Kunden, die eben mit Develop-Software in Ergänzung zu ihrem ERP-System, zu ihrem CRM-System eben dann die ganzen Dokumentenprozesse organisieren, die Dokumente organisieren. Und ums Abschließen vielleicht auch nochmal, weil du hast nach einem Beispiel gefragt, was vielleicht auch den Unterschied macht, ob man so eine Software einsetzt oder ob man die nicht einsetzt im Unternehmen. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass wenn ich jetzt Dokumente speichern würde, beispielsweise im ERP-System, geht klassischerweise in SAP oder Microsoft auch, dann habe ich eben eine Situation, dass ich einen unvollständigen Blick auf die Informationen habe, weil der eigentliche Lebenszyklus des Geschäftsobjekts, also was an Auftrag mit dem Kunden passiert, der findet halt nicht nur in dem einen Softwaresystem statt, sondern ich habe vorher ein CRM-System, wo auch schon Dokumente da sind. E-Mails sind für uns natürlich auch Dokumente, die hin und her geschickt werden. Angebot wird angefragt und irgendwann wird das Ganze erst konvertiert zu einem Auftrag des Kunden. Und während der Auftrag stattfindet, gibt es vielleicht irgendwelche Rückfragen, es gibt Terminänderungen, es gibt Änderungswünsche am Produkt und dann wird das Produkt ausgeliefert. Am Ende hat der Kunde dann aber Fragen zum Produkt, wo es auch wieder wichtig ist, auf den Vorgang zugreifen zu können. Und wenn es ganz doof läuft, hat er vielleicht auch einen Reklamationsprozess. Der ist auch gar nicht so ein naturgegebener Bestandteil des ERP-Systems. Das sind alles ergänzende Prozesse, die dann typischerweise eben mit unserer Software auch abgebildet würden. Insofern, ja, super spannend, dass wir viel in der Industrie machen, aber eben auch in den regulierten Märkten, im Gesundheitswesen, im Sozialwesen. Die Mehrzahl aller Krankenkassen sind unsere Kunden. Ich glaube, über 60 setzen Develop-Software ein. Wir haben auch Bundesbehörden natürlich als Kunden, viele öffentliche Institutionen, Medien. Das, was ich bis heute einfach spannend finde, ist eben ja so auch Kontakt in der deutschsprachigen Wirtschaft zu haben, mit allen Branchen auch mitzukriegen, was dort gerade passiert, was wichtig ist und eben auch einen wichtigen Bestandteil dafür zu liefern, dass eben wichtige Informationen, Dokumente in den Organisationen gut organisiert sind, die Prozesse gut laufen, aber wir auch gleichzeitig dafür sorgen, dass es so etwas gibt wie ein Google im Unternehmen. Also wie kann ich schnell meine Informationen suchen und mit dem Wandel jetzt in Richtung GenAI eben auch, wie kann ich das natürlichsprachlichen Daten, die ich in Dokumenten habe, so aufbereiten, dass ich eben bei der alltäglichen Arbeit über Bots unmittelbar auch unterstützt werde. Und ich komme vielleicht damit halt auch, sage ich mal, nochmal so zur Gegenwart, was eigentlich jetzt gerade passiert. Wir haben es bei den Markus Loskern ja in der Folge neulich gehört, was beispielsweise in der Versicherung passiert, wo es darum geht, dass organisationsinterne Wissen zu nutzen, um darauf basierend quasi einen Chatbot zu bauen, mit dem ich in der Lage bin, eben auf die wichtigen Informationen in der eigenen Organisation auch zugreifen zu können. Und der Ansatz, den der Markus vorgestellt hat, der eben auf REC-Modellen auch basiert, bei Lloydjoy haben wir es ja auch nochmal gesehen, ist eben etwas, wo jetzt sehr, sehr viele Projekte ja in der Wirtschaft laufen. Und unser Beitrag als Develop ist eben, dabei eigentlich zwei Mehrwerte herzustellen. Der eine besteht darin, dass wir die Daten, die dieses Wissen ausmachen, eben in Form von aufbereiteten Daten verfügbar haben. Wir wissen, welches die aktuell gültige Version eines Dokuments ist. Wir haben die Metadaten zum Dokument und können den Kontext herstellen. Und wir haben die Bezüge zwischen Dokumenten, um eben auch zu wissen, was gehört eigentlich in einen Geschäftsvorfall, in einen Vorgang. Und auf dieser Basis können wir schnell und einfach eben REC-Modelle zum jeweiligen fachlichen Kontext bilden. Und das ist das Besondere, eben auf Basis von Konfiguration. Das heißt, ich bin in der Lage, mit dem Develop Pilot, so bescheiden sind wir vom Namen her, hinzugehen und mir einen Chatbot rein über Konfiguration des Systems, indem ich einen Suchfilter definiere, der zu meiner Fachlichkeit passt, meinen eigenen Bot zu definieren. Auf Basis dieses Suchfilters werden die Dokumente und die Vorgangsbezüge und die Metadaten genommen, ein RAG-Modell gebildet. Und wenn ich dann im fachlichen Kontext eben unterwegs bin, kann ich direkt unterstützt von meinem Bot das Zugreifen auf Wissen viel, viel besser organisieren. Und das Besondere ist eben, eine Versicherung ist so groß, die kann sich das natürlich leisten, dieses Thema eben in Form von individuellen Projekten, in Form von großen Softwareentwicklungen eben auch für sich zu implementieren. Aber wie gerade angesprochen, die Tausenden von Organisationen und Unternehmen, von denen haben viele gar nicht die Möglichkeiten. Und wenn sie mit uns eben ein System haben, wo sie rein über Konfiguration innerhalb von Minuten die Basis schaffen können, um sich eigene fachliche Chatbots anzulegen, dann ist das natürlich genau unsere Aufgabe, quasi in die Masse der Organisationen hinein in die Gesellschaft eben diese Möglichkeiten auch zu bringen und das nicht nur zu einem Thema zu machen, was jetzt nur einzelne Organisationen sich leisten können und auch vorantreiben können. Und das ist das Spannende, dass wir eben in der Lage sind, so das Thema eigenes Wissen, Chatbots auf Basis der eigenen Informationen im Unternehmen massentauglich zu machen und auf einfache Weise halt zur Commodity halt auch zu bringen und zur hohen Verbreitung zu bringen. Und das ist das, wo wir anfangs gesagt haben, da schließt sich halt ein wichtiger Kreis, weil das, was an natürlich sprachlichen, textbasierten Wissen in Dokumenten ist eben ja die entscheidende Grundlage dafür, um mit einem Transformer in der Lage zu sein, auf diese Art von unterstützendem Wissen auch zuzugreifen. Und das bringt uns jetzt auf einmal halt wirklich ins Zentrum der Fragestellung, wie kann ich GenAI im Unternehmen erfolgreich adaptieren? Wie kann ich berücksichtigen, dass die Antworten, die ich bekomme vom Chatbot, auch nur sich auf Quellen beziehen, auf die ich auch berechtigt bin. Also ein ganz, ganz zentrales Thema, was wir mit abbilden, dass eben wir ja die Quellen auch mit anzeigen, wenn ich auf meinen Prompt die Antwort bekomme. Auch schon in anderen Podcasts ja eigentlich als den Mehrwert auch beschrieben, um dann vertiefend halt auch die Quelle aufrufen zu können. Und darüber prüfen wir natürlich auch, dürfen wir dieses Wissen überhaupt in die Antwort des Prompts mit übernehmen? Oder handelt es sich hier um eine Quelle, wo eben der Mitarbeitende gar nicht berechtigt ist, darauf zuzugreifen? Und das ist schon auch ein wichtiges Thema, dass wir ja nicht nur Dokumente fachlich organisieren, sondern eben auch sicherstellen, wer darf eigentlich auf was zugreifen, und das wieder verfügbar machen im Kontext von GenAI.
Ja, das heißt, da ist von der rein digitalisierten Signaturlösung sowas, bis hin zu, das hören wir jetzt gerade, hochkomplex, thematisch, von den Berechtigungen her organisiertes Wissensmanagement.
Ja.
Alles dabei.
Ja.
Ne, so, weil das Thema digitale Signaturen ist wichtig und kann man bei euch einkaufen, weiß ich. Genau. Kriegt man bei euch auch, aber das ist nur so eins von vielen. Interessant, dass das jetzt so zentral ist. Du beschreibst das ja als sehr zentral. Kannst du uns da mal ein Gefühl geben vom Business her? Wie zentral ist das? Also, um das mal wirklich ein Gefühl zu bekommen, wie entscheidend ist dieses Thema, ich brauche Chatbots, ich möchte meine Wissensdatenbanken durchsuchbar machen, jetzt für euch, also wie viel von dem Volumen ist das?
Also die ganze Frage rund um die Organisation von Dokumente ist sicherlich für uns von unserem Business her über das Dokumentmanagement sicherlich der Großteil unseres Geschäfts.
Also das ist ja schon vor KI
sozusagen. Genau, das ist davor sozusagen.
Das war ja,
das ist die Basis.
So.
Ne?
Ja.
Und damit ist das eben natürlich die Basis für die RAG-Modelle und auch für den Großteil unserer Kunden, die unsere Software produktiv einsetzen, ist es unmittelbar nutzbar. Und ist vom Business her auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Das, was du gerade angesprochen hast mit den digitalen Unterschriften oder auch der digitalen Zustellung, die wir ja zwischen Organisationen und auch hin zu dem Bürger oder Konsument ermöglichen, sind alles Themenstellungen, wo es immer darum geht, medienbruchfrei, durchgängig, digital und sicher Informationen und Dokumente weiterzuleiten, zu verarbeiten, zuzustellen, als zentrale Bestandteile, damit eben durchgängig digital gearbeitet wird. Aber dieser Aspekt, dann halt auch auf das Wissen zuzugreifen, würde ich schon so einschätzen, dass das ein sehr, sehr entscheidender Part unseres Business schon immer gewesen ist. Die Leute haben halt bisher dann eben über die Search Engine die Dokumente aufgerufen, sich die Vorgangskontexte angeguckt und haben jetzt auf Basis von GenAI eben den großen Vorteil, dass die Lesetätigkeit sich deutlich verringern kann und auch die Texterstellung sich deutlich verringern kann, mit Unterstützung eben unserer Softwareansätze. Und damit würde ich das schon als den Kern mit unserer Tätigkeit auch definieren.
Das heißt, es war mal auch eine Gefahr, wenn man mal so drauf schaut, denn es ist schon immer zentral gewesen, ja. Wissensmanagement über euch. Und wenn ihr da nicht voll reingegangen wärt, weil du hast ja gerade gesagt, es ist zentral immer schon gewesen, das Thema Rack und wie ich das baue, dann wäre das geschäftshart gefährdend gewesen. Wenn ihr nicht dort auch jetzt in der Champions League spielen würdet, wäre es ein Riesenproblem.
Absolut. Wir hatten natürlich wieder auch das Glück, dass wir schon 2019 angefangen haben, Leute von Hochschulen zu beziehungsweise Universitäten zu rekrutieren, die damals schon Expertise hatten auf dem Bereich Deep Learning, Entwicklung in der AI und haben dort einfach ja vom Timing her Glück gehabt, spezialisierte Teams aufzubauen und sehr, sehr früh die Entwicklung mitzubekommen. Also ich weiß noch, wie ich vor dem 30. November 2022 mit dem Verantwortlichen aus dem Team in einem Walk-and-Talk darüber gesprochen habe. Wir waren dort noch sehr tief in dem Deep Learning Pattern und er sprach mich an und sagte, nee, da passiert jetzt gerade was, da wird in Kürze was veröffentlicht, das haben wir schon mitgekriegt über Paper, wir sind nah an der Wissenschaft, dass da etwas passiert, was eben das ganze Thema GenAI nochmal immer oder das ganze Thema künstliche Intelligenz wirklich einmal richtig nach vorne boosten wird, massentauglich machen wird und nicht zu einem Nischenoptimierungsthema, sondern das wird das Arbeitsleben prägen. Und das war schon für uns Ende 2022 erkennbar. Und entsprechend war auch klar, voller Fokus, voller Aktivität darauf, eben uns dort auch zu positionieren und dort die Potenziale zu heben, die wir halt auch unmittelbar erkennen können.
Und wie hast du das gemacht? Also wirklich jetzt mal, vor ChatGPT gab es schon GPT in Papern.
Genau, nicht nur in Papern, es gab auch 2020 schon Videos. Also GPT 3.0 hatte ich damals auch schon in Vorträgen verwendet, wo eben erkennbar war, dieser Transformer-Ansatz mit einem Prompt und entsprechend hochwertigen Antworten. Das war ja schon 2020 am Horizont. Mhm. Aber es gab eben noch extremen Gegenwind, weil eben die Diskussion da war, inwiefern ist die Qualität der Antworten brauchbar, welche Dinge sind da. Und das, was OpenAI ausgezeichnet hat, ist eben dann während der Corona-Phase massiv in das Pre-Training zu investieren, massiv eben herauszufinden, ob die Antworten des Transformers brauchbar sind, durch Menschen das entscheiden zu lassen, durch tausende von gelernten Datensätzen die Qualität und die Emergenz reinzubringen, die dann eben auch das erste große, massenfähige GPT 3.5 Modell halt hat, man muss schon sagen, explodieren lassen von der Bekanntheit her und die entscheidenden Voraussetzungen geschaffen. Und insofern ist es immer so, bei Innovationen kommen verschiedene Dinge zusammen und auf einmal ist was Neues da und das ist natürlich mit den GPT-Ansätzen der Fall. Und das Spannende ist jetzt, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, eben zu überlegen, wie machen wir es für uns anwendbar? Wie kann ich, wenn ich im Büro sitze und täglich arbeite, davon auch profitieren? Und mit dem Ansatz, den wir gerade beschrieben haben, haben wir schon mal einen ganz wichtigen ersten Schritt gesetzt, dass wir nicht nur zu einem Dokument eine Zusammenfassung bieten, sondern eben wirklich zu einem ganzen Wissensgebiet die Basis bieten. Und ich fand es letztes Jahr auch super bei dem Vortrag von Snox auf der Data Unplugged eben zu sehen. Und das sehen wir jetzt wirklich ganz massiv im Markt und bei den Unternehmen, dass alle sagen, ich finde es super, aber wie adaptiere ich es denn jetzt im Unternehmen und wie lege ich los? Und da ist für mich die ganz, ganz zentrale Erkenntnis, fangt klein an und guckt, dass die Menschen die Erfahrung machen, was es bedeutet, von einer Möglichkeit zu prompten, von einer Möglichkeit zu chatten, im Arbeitsalltag unterstützt zu werden. Und da ist es nach wie vor ein sehr gutes Thema, einfach Organisationsdokumente, Arbeitsanweisungen, HR-Dokumente und so weiter zum Beispiel im ersten Schritt für Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen, um eben zu wissen, welche Tätigkeiten habe ich, wie werde ich fachlich bei meiner Arbeit unterstützt, aber auch, wie funktioniert meine Organisation, wie kann ich HR-Prozesse wahrnehmen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt eigentlich. Das sind vielleicht 20, 30 Handbücher, noch ein paar Q&As, die ich in mein Rack-Modell reinbinde, aber dann bin ich sozusagen im Game. Dann habe ich plötzlich etabliert, dass es ein Mitarbeiter-Bot gibt, der einem hilft bei der Arbeit, wenn es darum geht, bestimmte Aufgaben zu lösen, oder der einem dabei hilft, eben wenn ich jetzt neu im Unternehmen bin, halt beim Onboarding massiv unterstützt zu werden. Und dann baue ich das Themengebiet aus. Also das fand ich hervorragend bei der Keynote zu sehen, dass genau dieser Ansatz das ist, was in Unternehmen funktioniert. Dann gehe ich vielleicht auf meine Produktinformationen, meine Informationen zu Services, fange an, den ersten Chatbot für Kunden zu machen, für Supportprozesse und so weiter. Geht auch relativ einfach auf Basis von Produkthandbüchern, Produktinformationen, und bewege ich mich dann zunehmend in meine eigentlichen Wertschöpfungsprozesse hinein, weil dann habe ich im Unternehmen Verständnis geweckt, was es bedeutet, diese Unterstützung und diesen Zugriff auf Wissen halt zu bekommen. Und dann gehe ich hin und fange an, eben immer mehr in die Wertschöpfung reinzugehen. Da kann ich gucken, was passiert bei mir eigentlich in einem Vorgang, und wie kann ich, wenn ich jetzt einen neuen Vorgang bearbeite, auf Best Practices zu den Vorgängen zugreifen, wie kann ich aber auch auf dem Kontext des Kunden zugreifen. Und das ist so ein bisschen, wenn wir nach vorne gucken, halt auch der nächste Schritt, den wir sehen. Also im ersten Schritt jetzt das massenhafte Ausrollen unterschiedlicher fachlicher Chatbots, eben durch diesen minimalen Implementierungsaufwand. Und der zweite Schritt, den wir jetzt auch schon implementiert und veröffentlicht haben, ist, dass wir im Rahmen unserer Prozessmodellierung und Prozessausführung ganz gezielt dynamisch die RAG-Modelle bilden und nicht eben statisch fachlich zu Domänen, sondern dann eben zu dem Kontext des jeweiligen Geschäftsvorfalls. Das heißt, wenn, versuchen wir mal ganz unterschiedliche Branchen zu beleuchten jetzt wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel Maschinenbauer bin ich habe eine große Maschine gebaut, dann habe ich sehr schnell vielleicht 50 Millionen Dokumente verteilt über meine unterschiedlichsten Maschinen, und es macht datentechnisch, kostentechnisch überhaupt keinen Sinn, jetzt ein RAG-Modell mit 100 Millionen Dokumenten aufrechtzuerhalten. Das ist völlig unverhältnismäßig vom Kosten zum Nutzen. Wenn jetzt aber wieder eine neue Anfrage kommt zu einer bestehenden Maschine, dann kommt die ja vielleicht per E-Mail rein. Dann wird im Hintergrund asynchron auf Basis der E-Mail dieser Vorgang getriggert. Zum Vorgang selbst wird dynamisch das RAG-Modell gebildet, aus dem Prozess heraus mit den entsprechenden vorbelegten Best Practices Prompts versehen. Und wenn ich dann als Ingenieur jetzt quasi diese Rückfrage zur Maschine beantworten soll, dann habe ich eben diese Informationen alle schon im Hintergrund aufbereitet bekommen und kann direkt oft auf den Kontext zugreifen, den ich benötige. Und das ist für uns so gerade der nächste Schritt, den wir sehen, dass wir eigentlich die Dinge, die wir aus dem Prozessmanagement haben, aus der Prozessautomatisierung haben, sehr gut mit GenAI kombinieren können, um eben dann dynamisch die passenden RAG-Modelle zum aktuellen Vorgang zu bilden und auch die Best Practices zu haben über Checklistenfragen, über unterschiedliche Prompt-Inhalte, um eben das rauszukitzeln, was jetzt für die jeweilige Aufgabe auch wichtig ist. Weil man muss sich nichts vormachen. Wir haben jetzt gerade eine sehr hohe Begeisterung für Chats und Chatbots. Aber wovon wir extrem profitieren, ist natürlich, wenn eigentlich bestimmte Fragen und Prompt-Inhalte auch schon wiederkehrend gestellt werden und sich Best Practices daraus ergeben und wir nicht von jedem Mitarbeitenden erwarten, dass er ein super Prompt-Engineer ist und die tollsten Fragen stellen kann. Ja. Und das kann man eben super im Rahmen des Prozessmanagements miteinander kombinieren, wo man eben genau diese Fragen im Hintergrund schon stellen lässt und aufbereitet eben dann bekommt, wenn man den eigentlichen Fall bearbeitet. Das ist für uns so der zweite Schritt, der eigentlich gerade stattfindet. Wir sind natürlich immer, wenn es darum geht, Innovationen vorzubereiten, einen Schritt voraus. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, jetzt erstmal diese fachlichen Chatbots schnell und weitreichend im Unternehmen einzuführen, dann auch in den Wertschöpfungsprozessen zu erkennen, okay, was mache ich eigentlich? Mache ich Engineering? Mache ich einen bestimmten Service? Und wie kann ich das Wissen, was ich zu diesen Informationen habe, dann auch in den Wertschöpfungsprozessen abbilden? Und dann eben im nächsten Schritt auch zu gucken, wie kann ich im Kontext der Prozessautomatisierung dann eben auf diese dynamischen RAG-Modelle auch stärker zugreifen. Das ist so der Trend, den wir so mit Blick auf 25, 26 sehen, wo für mein Empfinden dann auch immer mehr eben diese Adaption von GenAI im Unternehmensalltag in den Geschäftsprozessen halt auch stattfinden wird.
Mhm. Hochspannend, also Dynamik, Kontextabhängigkeit nanntest du es, was jetzt wirklich als nächstes unmittelbar kommen wird und ihr seid schon vorbereitet.
Da sind wir schon ready sozusagen. Wir haben eben Aktivitätstypen in den Prozessen, die dann Direct-Modelle dynamisch bilden und auch die Prompts entsprechend ausführen können, sodass das auch schon erste Kunden von uns eben einsetzen können, um ihre Prozesse dadurch eben auch nah an der Wertschöpfung optimal zu unterstützen.
Ja, ich muss einmal nochmal nachbohren, als du eben sagtest, Walk and Talk.
Ja.
Also wir wissen jetzt, ihr seid immer vorne dabei. Wie hast du das dann damals oder ihr gemacht? Also was ist daraus geworden? Habt ihr dann gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Taskforce machen um dieses Thema rum? Also wirklich so actionable aus einer Management-Sicht heraus. Was hast du oder ihr mit dieser Erkenntnis angefangen, dass da was kommt jetzt?
Ja, also wir haben den Freiraum, den wir haben in der Entwicklung. Also wir haben auch natürlich den Klassiker wie bei Google, dass eben eine gewisse Arbeitszeit dafür da ist, eben auch eigenständig zu forschen. Haben wir ganz gezielt einen Schwerpunkt drauf gesetzt, sich eben mit dem Thema GenAI auseinanderzusetzen.
Also nicht ein paar nur, Leute wurden dafür...
Alle.
Aha.
Ja, also es wurde für alle halt wurde der Impuls gesetzt, sozusagen sich gerade mit diesem Themengebiet zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann ich das nutzen.
Ich muss einmal so wirklich rein jetzt gehen. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Ist dann ein All-Hands-Meeting gemacht worden und wurde so, Leute, jetzt müssen wir? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja klar, in den All-Hands-Meetings haben wir betont sozusagen, hier passiert was Wichtiges. Das ist für uns gerade als Unternehmen besonders wichtig und für uns auch eine Riesenchance. Und wir haben einfach Raum dafür geschaffen, sich mit den Themen intensiv zu beschäftigen. Wir hatten ja schon das spezialisierte Team, was eben nichts anderes ja auch gemacht hat an der Stelle. Und wir haben auch für die EntwicklerInnen in den anderen Bereichen einfach den Freiraum auch geschaffen, sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig haben wir uns selbst auch den Raum genommen, seitens des Managements, seitens des Vorstands, uns intensiv selbst damit zu beschäftigen und auch wirklich Hand anzulegen. Also wir haben uns damit beschäftigt, wie funktionierte es in 23 damit, dass es APIs gab, wie konnte ich das integrieren? Das haben wir selbst hautnah mitverfolgt, um halt mitzuerleben, wie sind die Ansätze, wie fangen erste Anbieter das zu adaptieren, waren dann sehr früh unterwegs. Die API von OpenAI ist ja erst im ersten Quartal 23 veröffentlicht worden. Im zweiten Quartal hatten wir schon erste Lösungen implementiert, in unsere Software integriert, um eben Zusammenfassungen und Fragen zu Dokumenten stellen zu können. Damals ja noch mit dem Limit mit 4096 Token-Inhalten, was das Ganze eben sehr auf ein Dokument eingeschränkt hat. Aber wir haben einen klaren Fokus über unsere Mitarbeitenden-Meetings, über unsere All-Hands, über die Ausrichtung und Priorisierung in den Prozessen halt auch gesetzt. Und für uns sind natürlich immer wieder auch bestimmte Meilensteine im Jahr da. Und gerade für unsere Kunden-Event in 23 und 24 haben wir dann im unmittelbar halt auch einen sehr, sehr starken Fokus auf dieses Themengebiet gesetzt und haben es versucht, mit allen Kräften halt voranzutreiben, dort erste marktfähige, produktfähige Lösungen halt auch für unsere Kunden dann bieten zu können. Und da hatten wir schon 23 erste Referenzen, die damit was gemacht haben und 24 dann eben der nächste große Sprung, weil eben jetzt ja über das REC-Modell und über die Größe der Prompts und der Token eben ein völlig anderer Kontext mitgegeben werden kann durch diesen Meilensprung, bis hin ja eigentlich an die Millionengrenze von Token zu kommen und entsprechend viel Kontext eben mitgeben zu können, was für uns dann eben genau diese Basis schafft auf das Dokumentenwissen und auf die Metadaten, auf die Kontextinformationen im Kontext des Promptes halt auch zugreifen zu können.
Mm, du hast ja schon eben Bedeutung Austausch und Events erwähnt. Ihr habt selber auch ein großes Event mit dem Summit. Und auch dort ist das dann zentral natürlich schon gewesen, 23.
Genau.
Natürlich,
ne? Also schon 23 zentraler Bestandteil, 24 wieder. Jetzt 25 freuen wir uns, weil Dinge, die ich gerade schon angedeutet habe, sind natürlich jetzt dann auch im Rollout, in der Masse. Wie kann ich das mit jedem Teil unserer Produkte eben intelligent einsetzen, immer bezogen mit der Fragestellung, wie kann ich auf Wissen zugreifen, wie kann ich Wissen generieren. Das ist das, was uns zentral an der Stelle ausmacht. Wo wir, muss ich auch ganz klar sagen, wo wir eher skeptisch sind, ist eben das Thema Tooling, sage ich mal, mit Hilfe von GenAI zu unterstützen. Also im Code natürlich schon, sind wir von Anfang an GitHub Copilot auch unterwegs und auch Spezialtools. Aber wenn es darum geht zu sagen, ich brauche jetzt beispielsweise einen Geschäftsprozess nicht mehr zu modellieren in BPMN, sondern ich könnte das über einen Prompt machen und könnte sagen, ich brauche einen so und so Prozess, bild mir den mal in BPMN ab. Da würde ich sagen, tendenziell sind wir skeptisch sozusagen, ob das wirklich die Arbeit von Technical Consultants bei der Konfiguration erleichtert, beim Coden ja definitiv. Ne? Also ja. Wenn ich ein Skript brauche, definitiv. Wenn ich dort Unterstützung brauche, gar kein Thema. Für uns ist aber auch schon die Erkenntnis klar, dass es eigentlich wichtig ist, vor allen Dingen für die EndanwenderInnen, eben die Informationen, die im System sind, die bei der täglichen Arbeit benötigt werden, bereitzustellen und darauf auch den Fokus zu setzen und nicht unbedingt bei der Konfiguration eines Systems optimal zu unterstützen, wo es ja auch Trends gibt, sage ich mal, so Low-Code in Richtung dieser Ebene weiterzuentwickeln. Und wo ich ganz klar sagen muss, also bezogen auf diese Ebene, wo wir jetzt ja schon Konfiguration haben, sehe ich nicht unbedingt den größten Schwerpunkt und die größten Mehrwerte, sondern wichtig ist, dass die EndanwenderInnen halt wirklich davon profitieren, wie mit Wissen, wie mit Prozessautomatisierung umgegangen wird und dabei unterstützt werden.
Mhm. Wenn ich googeln würde, wie komme ich dann als Kunde zu euch? Also mal so in so Keywords jetzt gedacht, also wo jetzt als ich, Kunden kommen von überall, ja. Haben wir verstanden, ne? Aber was wäre so ein typischer Suchbegriff, wie ich dann bei euch lande eigentlich? Oder Suchbegriffe, mehrere?
Ja, das ist natürlich, hat eine ganz große Bandbreite. Klassisch kommen wir natürlich über das Thema cloud-basiertes Dokumentenmanagement, cloud-basiertes Wissensmanagement, Automatisierung von dokumentbezogenen Prozessen. Mhm. Und wenn es jetzt um GenAI geht, haben wir schon den Begriff Wissensbot geprägt. Wissensbot. Ja, den haben wir schon stark geprägt als Keyword auch, um uns darüber zu finden. Perspektivisch sehen wir natürlich schon dann auch nochmal den dritten Schritt. Ich habe ja gerade sozusagen Chatbot als erste Variante dargestellt, Integration in Prozessautomatisierung als zweite Variante und die dritte Stufe, die wir jetzt so mit dem Zeithorizont von 24 Monaten sehen, ist ja eher agent-based, dass wir eben glauben, dass wenn man mit aufzeichnet, was eigentlich jemand tut, es möglich ist, quasi über einen Agent im Hintergrund viele dieser Tätigkeiten schon mal mit zu übernehmen in der Unterstützungsfunktion und eben beispielsweise, wenn ich jetzt in der Finanzbuchhaltung bin, den Buchhalter, die Buchhalterin darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt die und die Zahlungen säumig sind, dass jetzt die und die Auffälligkeiten in den Prozessen da sind, wo wir glauben, da werde ich eher in eine Situation kommen, wo ich quasi, wenn ich morgens anfange zu arbeiten, schon über meinen Agent Dinge aufbereitet bekommen habe und dabei unterstützt werde, was ich tun sollte, was ich beachten sollte, was von dem, was in den Prozessen und in den Dokumenten stattfindet, zu beachten ist, dass vielleicht auch ein Kunde eine Sprache verwendet, die auffällig ist, die darauf hindeutet, dass es mit dem Kunden eher schwierig wird, all diese Dinge quasi schon unabhängig von der Person aufbereitet zu kommen und bei der Arbeit unterstützt zu werden. Das wird sicherlich die große nächste Stufe sein von dem, was man vielleicht erkennen und ahnen kann. Aber ich bin persönlich auch ganz klar davon überzeugt, dass es auch noch viele Dinge geben wird rund um GenAI, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wie wir im B2B-Umfeld in der Arbeitswelt unterstützt werden. Das war beim Internet ja genauso. Wir hatten auch da Jahre, wo es schwer war, über statische Webseiten, über Rechercheunterstützung hinaus vom Internet auch zu profitieren. Und Dinge wie Social Media, wie Plattformen sind dann ja eigentlich in der Kombination erst später entstanden und waren schwer vorhersehbar, sage ich mal. Und das gleiche Thema haben wir sicherlich auch zu einem gewissen Anteil bei dem, wie GenAI und jetzt wird ja tatsächlich schon AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz, immer mehr in den Mund genommen, wie das unterstützt werden wird, um eben den Mangel an Expertise, an Zeit, an Fachkräften wirklich auch voranbringen zu können. Und da muss ich ganz klar sagen, wir haben nur wirklich ein ganz kleines Guckloch in die Zukunft und viele Dinge, die sich dann aus der Kombinatorik, aus dem Nutzen von Bestehenden und Neuen ergeben werden, können wir wirklich nicht abschließend jetzt erahnen. Deswegen muss man sich auch ganz klar darauf einstellen, es wird Dinge geben, die auf einmal super spannend werden. Und dann wird es wieder eher die Frage sein, wie kann dieser Trend, wie kann diese Entwicklung schnell und sinnvoll wieder für die Unternehmen, für die Kunden adaptiert werden.
Ja, ist für euch auch eine Herausforderung, mit der Größe trotzdem flexibel zu bleiben. Ne? Also das ist ja entscheidend dann, ja. Wenn man nicht genau weiß, was kommt und gleichzeitig vorne mitspielen möchte, muss man extremst flexibel und dynamisch agieren.
Das ist so.
Verstehen wir? Wir wollen trotzdem, auch wenn es unmöglich ist, gleich noch ein bisschen in die Glaskugel schauen zusammen. Hast du ja. Schon angefangen, bevor wir das tun, aber kommt jetzt Fragenhagel. Du musst dich entscheiden. Bleib gerne hinter dem Mikro. Ich leite das einmal über dich um.
Also es erinnert mich natürlich jetzt an den Jahreswechsel, wo wir auch Glückskekse geöffnet haben. Ja, da bin ich mal gespannt, was die erste Frage ist. Ich lese sie mal vor. AGI, Chance oder Gefahr? Passt natürlich super. Ich denke, dass also wir haben natürlich bei den Kriterien sozusagen, was der Unterschied zwischen einem GPT, jetzt auch einem GPT, was stark hilft innerhalb des Unternehmens und bei Unternehmensprozessen unterstützt zu werden, und einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, haben wir Unterschiede im Bereich Transferlernen, im Bereich komplexer Problemlösung, wo ich glaube, dass wir noch viele, viele Meter gehen können und dass wir deswegen dann immer noch lange nicht in einer Situation sind, wo sich die künstliche Intelligenz verselbstständigt und zur Bedrohung für die Menschheit wird. Das heißt, wie üblich sozusagen, wird, glaube ich, der AGI-Begriff irgendwann mal kennzeichnen in absehbarer Zeit, dass eben komplexere Transferleistungen möglich sind, also Problemlösungen von einem Bereich auch übertragen werden können auf einen anderen Bereich. Das sind ja so die Limits, die wir heute noch sehr stark in den LLMs und in den GPTs haben. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine große Chance. Ich sehe natürlich auch, es gibt nichts.
Muss ich entscheiden.
es gibt nichts, wo nur Licht ist. Ne?
Ja.
Deswegen ist natürlich schon die Frage, wenn ich nicht darüber aufgeklärt werde, aufgrund von was ich welche Empfehlung erhalte und welche Unterstützung erhalte, dann halte ich das auch für ein, sag ich mal, Naivitätsrisiko, wenn ich mich blind darauf verlasse. Deswegen ist dieses Thema, ich sehe meine Quellen, ich kann mir die Faktenbasis im Bedarfsfall angucken und ich kann auch die strukturierten Daten hinzuziehen. Das halte ich schon für ganz elementar und auch wichtig in dem Kontext. Und für mich ist AGI in keinster Weise im Moment bedrohlich.
Ja.
Das ist eine große Chance.
Ja. Dann der nächste Zettel.
Das ist ja ungewöhnlich, weil beim China-Restaurant gibt es ja immer nur einen.
Ja, wir machen schon ein paar mehr.
Okay, nächste Frage. USA oder China? Das ist natürlich eine sehr, sehr offen gestellte Frage. Ehrlicherweise, wir sind jetzt ja gerade in einer spannenden Phase, wo es jetzt losgeht mit der neuen Trump-Regierung, wo das Risiko, sage ich mal, geopolitischer Wettbewerbe zwischen China, möglicherweise auch noch Indien, Europa und den USA, wobei für mich immer sehr stark unterschätzt wird, was in Südamerika passiert, ein super spannender Wirtschaftsraum. Das Risiko sozusagen, dass diese Wirtschaftsräume stärker in den Wettbewerb kommen, ist da. Ich bin persönlich aber extrem davon überzeugt, dass China darauf angewiesen ist, den Welthandel weiter voranzutreiben und deswegen nicht so stark auf einen Konfrontationskurs gehen wird. Insofern setze ich schon darauf, dass es eine gute, positive Zusammenarbeit weiterhin mit China geben wird. Aber ich persönlich setze trotzdem die Karte auf USA, weil ich glaube, unabhängig davon, wer jetzt gerade politisch am Ruder ist, ist die Basis für die Zusammenarbeit, die kulturelle Gemeinsamkeit, das, was an technologischem Verständnis da ist, einfach eine Basis, die wird auch noch über die Trump-Regierung hinaus sich fortsetzen, wenngleich es, und da sind wir beim Unvorhersehbaren, sicherlich auch zwischendurch hart werden wird in nächster Zeit. Okay, weiter geht's. Kommen wir zur nächsten Frage. Krypto, Gambling oder sinnvoll? Sehr spannende Frage. Das ist ja auch ein typisches Beispiel, sage ich mal, für einen Trend, der 2017 immer noch total Hype war und wo es darum ging, kann ich jetzt eine Unternehmenssoftware auf Basis von einem Distributed Ledger, also solchen kryptobasierten Modellen entwickeln. Und heutzutage wird eigentlich im Business-Umfeld darüber gar nicht mehr gesprochen, muss man auch sagen. Der Trend ist wieder komplett weg. Ich glaube schon, dass die Chancen, die mit dem Ansatz da sind, sich ein Stück weit unabhängiger zu machen, noch perspektivisch eine Rolle spielen werden, wenn es darum geht, wie funktionieren Finanztransaktionen, wie funktionieren Geldgeschäfte im Unternehmenskontext. wäre eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Use Case denkbar, nämlich die Unveränderbarkeit in den Distributed Ledger zu stellen über Informationen, wie ich sie beispielsweise im Hashwert habe, bezogen auf Datensätze oder Dokumente. Aber die Verhältnismäßigkeit, Krypto bewertet worden ist und wie auch Kryptowährungen bewertet worden sind, da würde ich nicht mitgehen. Insofern ist für mich extrem hoher Gambling-Anteil und nur 5% sinnvoll.
Okay, klare Ansage. Zwei Fragen machen wir noch.
So, die nächste Frage. Startup oder Konzern? Ja, spannende Frage. Wie sieht ein Konzern aus, der quasi die Dynamik von Startups und das Erkennen von wichtigen Entwicklungen und das Vorantreiben gleichzeitig in der Kultur beinhalten kann? Und wir jetzt mit über 1000 Mitarbeitenden sind genau, sage ich mal, das Labor dafür, wie wir die Dynamik von Startups bei den Themen, bei der Adaption schaffen und gleichzeitig uns natürlich auch nicht frei davon machen können, dass es unterschiedliche Gesellschaften gibt, dass es unterschiedliche Beteiligungen gibt und dass es immer mehr auch Konzernthemenstellungen gibt. Ehrlicherweise finde ich, dass die Frage genauso auch sein könnte, wohin führen unsere Regularien? Wir sind als Softwarehersteller natürlich extrem mit Zertifizierung beschäftigt und involviert, die entsprechenden ISO-Zertifizierungen, die entsprechenden Nachweise. Das fühlt sich an wie Konzern, aber aufgrund der europäischen Politik bin ich eigentlich als Startup genau genommen auch schon dazu verpflichtet. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass die Politik in Europa eben durch dieses Extrem von Vorgaben und Regulierung mit einer guten Intention, mit einer guten Absicht eigentlich das Startup-Business wirklich ausbremst in Europa. Neben dem Thema, dass es einfach schwierig ist von der Finanzierung und gerade auch von der Folgefinanzierung, glaube ich, dass Regulierung, so wie wir es in Europa leben, eben einfach ein Bremser für Startups ist. Und für bestimmte Themenstellungen ist es von Vorteil, eine gewisse Größe, eine gewisse Power auch zu haben und eine gewisse Unabhängigkeit. Und deswegen würde ich Konzerne oder erfolgreiche Unternehmen auf keinen Fall verdammen. Mhm. So, letzte Frage.
Genau.
Bin ich ja mal gespannt. Programmierfähigkeiten, wichtig oder nicht entscheidend? Ich glaube, dass das Verständnis davon, wie Softwareentwicklung funktioniert, extrem wichtig ist, weil das ist eine Form von Mathematik und Abstraktion und Problemlösung, wie ich versuche, Herausforderungen in Richtung von Lösungen abzubilden. Und deswegen glaube ich, dass Programmierfähigkeiten und Programmierskills weiter ausgebaut werden sollten, weil es hilft uns, systematisch etwas zu schaffen, was nachhaltig besteht und auch Spuren setzt. Vielleicht jetzt auch nochmal persönlich sozusagen, finde ich deshalb auch die Softwarebranche so spannend, weil man in der Lage ist, skalierend Spuren setzen zu können. Man macht etwas und die Verbreitung ist eben softwareimmanent eben sehr, sehr hoch und skalierend möglich. Und deswegen bin ich fest überzeugt davon, dass Programmierfähigkeiten weiterhin extrem wichtig sind und die Dinge, die einem unterstützend geboten werden von den Spezialtools, von einem GitHub Copilot, helfen eben die Tätigkeiten, die eher lästig sind, die repetitiv sind, die wiederkehrend sind, schneller erledigen zu können. Aber das Grundverständnis und auch die Spezialisierung, die viele Menschen haben auf ganz bestimmte Teilbereiche der Softwareentwicklung, werden noch wichtiger werden. Davon bin ich überzeugt, weil dieser große Megatrend, dass Software eben dabei hilft, menschliche Gesellschaften voranzubringen und weiterzuentwickeln, der wird sich weiterhin massiv fortsetzen. Und ich würde es definitiv unterstützen, dass Leute Softwareentwicklung lernen. Aber der Outcome, der ist natürlich möglicherweise leichter und schneller und besser durch entsprechende Tool-Unterstützung über GPTs.
Hervorragend. Das war die letzte Frage erstmal. Ich habe aber noch zwei jetzt going forward, nicht mehr die ganz kurzen. Und zwar geht es dabei Richtung Überblick. Denn wir haben ja gehört, dass ihr branchenübergreifend unterwegs seid.
Genau.
Kunden überall. Damit hast du natürlich auch einen hervorragenden Überblick, gerade in der Skalierung, in der ihr euch befindet, in der Größenordnung, mit dem Impact.
Ja.
Deswegen bin ich sehr neugierig, deine Sicht hier zu erfahren auf den Markt. Wir wissen, wo wir stehen, so mal ganz makroskopisch gedacht, aggregiert. Aber das ist ja immer so eine sehr einfache Sicht. Und du kannst mit Sicherheit da differenzierter reinschauen.
Ja, also ich meine, da schließe ich mich schon der politischen Situation an. Ich glaube, dass wir in Deutschland rund um das Thema Autoherstellung, Automobilbranche eine Herausforderung haben. Das können wir auch sehen im Markt. Wir haben gerade in den letzten 3-4 Jahren stark von der nachgeholten Digitalisierung rund um Autohersteller, Pkw-Hersteller, Lkw-Hersteller und Zulieferer extrem profitiert, auch in unserem Wachstum deutlich erkennbar in den Zahlen. Und wir sehen in 23 eine zunehmende Vorsicht und Zurückhaltung. Es ist trotzdem toll, dass wir auch in 23 wichtige Player wieder gewonnen haben und auch dort sehr, sehr erfolgreich sind in diesem Markt. Aber diese Branche würde ich schon im Moment als schwieriger einschätzen. Ich würde so ein bisschen mehr wieder positiv auf den Handel blicken, weil ich glaube, dass wir in diesem Transformationsprozess von weniger stationärem Handel, mehr Online-Handel uns allmählich in eine gute Balance bewegen. Wenn es darum geht, spezialisierten Handel, spezialisierte Unterstützung vor Ort zu haben, wäre ich wieder etwas zuversichtlicher, einfach durch die Möglichkeit, auch als kleinerer Anbieter das sehr gut miteinander kombinieren zu können. Also ein stationäres Geschäft zu haben und gleichzeitig extrem viel Online-Business zu machen, sind Dinge, die heutzutage ganz einfach möglich sind. Ich sehe etwas positiver auf den Handel, auch von dem, was wir an Nachfrage und auch an Markt erkennen können. In den anderen Branchen haben wir natürlich viel auch Branchen, die gar nicht so abhängig sind von der Konjunktur. Das ist klar, ne? Wenn ich jetzt das Gesundheitswesen sehe, das Sozialwesen sehe, im Sozialwesen, also wenn es darum geht, die Altenpflege, das Thema Behindertenbetreuung, sonstige soziale Einrichtungen zu sehen, dann haben wir dort ja einen Riesenmarkt von über 3 Millionen Menschen in Deutschland, die dort arbeiten. Eine unserer stärksten Branchen, wo wir natürlich massive Nachholeffekte haben in der Digitalisierung. Und für Softwareunternehmen, für die Beratung ist das ein super spannender Markt. Aber der Markt ist natürlich gar nicht so von der wirtschaftlichen Konjunktur abhängig beispielsweise. Im Kontext von Maschinenbau, Engineering bin ich auch zuversichtlich, dass wir in Deutschland dort eben auch zu der entsprechenden Stärke vorstoßen werden. Wir haben sehr viel neue Kunden im Bereich nachhaltige Energien, nachhaltige Technologien, Green Tech. Das kann man erkennen, dass in Deutschland in der Wirtschaft auch in den letzten Jahren dort viel Spannendes passiert. Wir werden dieses Jahr sicherlich das Thema rund um Batterien nochmal auf einem neuen Level erleben, dass es nicht mehr nur darum geht, in einem Haushalt Speicher zu haben, sondern dass es auch darum gehen wird, das für andere Kontexte, beispielsweise für Parkplätze, für Raststätten zu nutzen, um mit dem Thema der Energiewende halt intelligenter umzugehen. Wir sehen ja auch, dass das ganze Thema der Wärmepumpen, sage ich mal, so eine leichte Delle erlitten hat jetzt in letzter Zeit, aber dadurch, dass die CO2-Preise ansteigen, dass die Themenstellungen da sind, haben wir auch hier ein Umfeld, wo eine hohe Dynamik entsteht, wo wir sehr, sehr viele Anbieter sehen und wo jetzt auch gerade ganz viel spannende Entwicklungen stattfinden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass eben das Thema KI ja jetzt gerade erst beim Thema Wärmepumpe Einzug hält. Und wenn es um die Lebensdauer von Wärmepumpen geht, kann man extrem viel mit KI das unterstützen, dass nicht so viele Taktungszyklungen da sind. Und ich glaube, das ganze Thema der CO2-freien Transformation, der Energietransformation, der Nachhaltigkeit ist ein Bereich, der wirtschaftlich sehr dynamisch ist, wo wir sehr, sehr positive Entwicklungen sehen können, auch im Markt, wenngleich gar nicht medial mehr so viel im Moment darüber berichtet wird. Und insofern gibt es klare Verschiebungen. Man sieht natürlich auch, dass die Tourismusbranche, die Gastronomie extrem boomen in Deutschland. Wir sind ja, ich habe es mehrfach angesprochen, sehr stark im deutschsprachigen Bereich. Genau genommen kommen wir aus Deutschland, sind sehr stark in Deutschland, sind aber auch in der Schweiz und in Österreich schon seit vielen Jahren sehr stark und auch in Norditalien, klassisch Südtirol, sind wir auch sehr gut vertreten. Eigentlich komisch, wenn Softwareunternehmen sehr stark sozusagen an der Sprache halt gebunden zu sein, dass es im deutschsprachigen Raum ist. Und unsere Strategie ist natürlich auch, in Richtung Internationalisierung eben mit einem Fokus auf Europa in den nächsten Jahren wichtige Schritte zu gehen und dann eben natürlich auch mehr darüber berichten zu können, wie entwickelt sich jetzt eigentlich die Wirtschaft beispielsweise in Frankreich und in anderen Ländern. Insofern ist das ein Thema, wo wir strategisch natürlich sehr stark jetzt auch einen Fokus darauf haben, unsere Expansion innerhalb Europas voranzutreiben und da auch wichtige Schritte machen. Insofern sind wir jetzt aber im Moment, sage ich mal, sehr stark auf diesen deutschsprachigen Raum fokussiert und sind dort unterwegs in dem, was wir miterleben. Und dann aber eben branchenübergreifend und größenübergreifend ist halt auch wichtig, dass wir auch über unsere Partnerschaften ja bis hin zu Kleinstunternehmungen auch die Kontakte haben, aber eben auch bis zu Organisationen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitenden.
Mhm. Da schließt sich eigentlich schon der Kreis von Markt zu auch den Plänen bei euch. Ja, ganz klar. Welchen Trend werden wir denn darüber hinaus 2025 noch sehen?
Ich glaube, gerade in Deutschland werden wir feststellen, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt endlich den Einzug halten wird, nämlich die digitale Behördenkommunikation. Wir können in Europa sehen, dass das in Österreich, in Dänemark, in anderen Ländern schon lange üblich ist, dass ich eben auf sicherem, verschlüsselten Wege Dokumente, Bescheide und ähnliche Informationen zugestellt bekomme und dann auch in meinen Besitz übertragen bekomme. Das sind eben diese spannenden digitalen Zustellungsansätze, wo wir auch aktiv sind mit unserem Produkt Develop Postbox, heute schon Millionen von Privatpersonen bedienen. Und wir glauben, dass dieses Themengebiet super spannend ist unter zwei Gesichtspunkten, weil wenn das üblich ist, dass du jetzt deinen Anwohnerparkausweisbescheid mit der Abrechnung halt auch digital zugestellt bekommst und dann den Nachweis halt auch für dich digital verfügbar hast, dann erreichen wir damit natürlich nahezu jeden in Deutschland und können auch die ganzen anderen Zustellungsthemen, deine Versicherungsinformationen, Dinge, die du im Handel von deinem Handwerker bekommst und so weiter, auf sicherer Basis, unabhängig von der E-Mail, die aus unserer Sicht ein sehr, sehr ungeeignetes Medium ist, eben zustellen und dann für dich auch im persönlichen Bereich weiterverarbeiten. Und das ist für uns als Unternehmen spannend, weil wir haben sehr viel über das Thema B2B, was sind Prozesse innerhalb des Unternehmens, gesprochen. Und wir werden in diesem Jahr sehen, dass es darum geht, die unternehmensinternen Grenzen zu überwinden und das Thema der digitalen Dokumentenprozesse eben auch organisationsübergreifend bis hin zur Privatperson auf etwas zu bringen, was in anderen Ländern üblich ist und was in Deutschland endlich Einzug halten wird.
Hochspannend und direkt mit Impact auf Endkundenbasis sogar. So hast du es ja gerade beschrieben. Hochspannend. Wir werden das verfolgen oder mitbekommen.
Genau.
Vielleicht hast du noch ein persönliches Anliegen, etwas, das dir wichtig ist, das du hier einmal noch aussprechen möchtest.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zu einem positiven europäischen Selbstbewusstsein kommen, und zwar nicht nur reaktiv durch die geopolitischen Entwicklungen, sondern weil wir eben ein Land sind, in Deutschland, aber auch in Europa kulturell geprägt sind, davon Pioniere zu sein, Themen so weit zu bringen, dass sie dann sich auch auf die ganze Menschheit auswirken. Und ich glaube, wir sind in einem spannenden Zeitalter und in einer spannenden Situation, hier zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu kommen. Und wir sollten einfach loslassen von diesen Diskussionen, wo wir uns immer wieder über Edge Cases, über Bedenken unterhalten, sondern wir sollten die Qualitäten, die wir haben, die sicherlich auch von einer positiven Ernsthaftigkeit geprägt sind, die sollten wir nutzen, um uns darauf zu fokussieren, die Dinge, die wir hier im Land und auch hier auf unserem Kontinent gut können, weiter voranzubringen. Und mein persönliches Plädoyer ist eben wirklich zuversichtlich und chancenorientiert Europa voranzubringen. Und das ist ein Thema, was mich sicherlich persönlich bewegt. Ja.
Punkt. Besten Dank, Rainer, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für dich.
Oh.
Musst du nicht selber zwingend tragen, du kannst es auch weiter verschenken. Ja? Ein Data Unplugged Pulli, dann sind wir nämlich im Partnerlook vielleicht
sehr
nächstes
schön.
Mal.
Ja. So komme ich auf jeden Fall auch zum Event. Obwohl, dann bin ich natürlich Aussteller. Ja, genau. Aber das freut mich sehr. Ich finde das eine sehr gute Tradition, gerade so in der IT-Software-Branche. Shirts, T-Shirts, Pullover, Hoodies. Vielen, vielen Dank, da freue ich mich.
Sehr gerne in dem Sinne. Bis dahin.
Gerne. Bis bald.